Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur 248. Folge vom MLS-Podcast. Und wir sind endlich in den Playoffs. Wir haben die erste Runde der Best-of-Three-Games der Playoffs erreicht. Und es waren einige Überraschungen dabei, es waren Enttäuschungen dabei und es gab ja das ein oder andere Spiel, wo wir schon erwartet haben, dass es sehr knapp werden wird, was dann auch knapp wurde. Aber ich rede jetzt nicht die ganze Zeit alleine mit mir, sondern habe wie immer mit dabei den lieben Daniel.
Einen wunderschönen guten Tag, mal eins in den Chat oder 5-Sterne-Bewertung, falls euer Team in den Playoffs ist. Falls nicht, dürft ihr natürlich auch gerne 5 Sterne vergeben.
Wer keine 5 Sterne verdient hat, wir starten direkt mit einem ersten Spiel, ist die Verteidigung von Nashville. Die mussten auswärts ran. Gegen Inter Miami. Und sagen wir es, wie es ist. Ich war schon während der Partie, war ich wirklich wütend auf die Verteidigung von Nashville. Weil was sie da geboten haben, war einfach nur unglaublich schlecht. Hast du dir was aus dem Spiel angesehen? Was war so dein Eindruck?
Ja, ich habe mir die Highlights angeschaut. Das ist natürlich auch schon wieder ein bisschen her. Ich meine, zwischenzeitlich fanden alle anderen Spiele auch statt. Aber wie du gesagt hast, Inter Miami war halt in allen Bereichen besser und man hat sie einfach gewähren lassen und Verteidigung war ich nahezu nicht existent.
Auch nach vorne hin ging irgendwie nicht so wahnsinnig viel von Nashville. Sie hatten so 3-4 Chancen. Eine einzige Chance haben sie genutzt, das war ein Freistoßtreffer von Hani Mukhtar, aber das war halt auch erst in der Nachspielzeit. Und dann am Ende nicht mehr eine Ergebniskorrektur. Es war das 3-1. Währenddessen, man hat davor Miami im Prinzip die ganze Zeit machen lassen. Die hatten alle Zeit der Welt, ihr Aufbauspiel zu machen. Und vor allem, und das war das Schlimmste daran, die Verteidigung wirklich von Nashville war einfach gar nicht existent. Sie haben es nicht auf die Kette bekommen, entweder eine vernünftige Raumdeckung zu machen oder eine vernünftige Manndeckung. Es war immer irgendwas dazwischen. Und das ist dann sehr einfach für so einen Miami-Spieler, sei es ein Suarez, sei es vor allem ein Messi, sich dann einfach einen Schritt nach hinten zu bewegen und schon ist man frei, bekommt den Ball und kann auch mit 1,60 Meter den Ball dann ganz easy ins Tor köpfen, weil man um sich herum ja niemanden hat. Allein 2 Tore fallen mir auf Anhieb ein, die auf diese Art und Weise entstanden sind, dass man überhaupt nicht darauf geachtet hat, wo ist der Gegenspieler im eigenen Strafraum und dann auch die Möglichkeit gegeben hat, dass der völlig frei steht, den Ball bekommt und es dann sehr einfach hat. Also Nashville hat da jetzt enorm viel zu tun. Klar, die nächste Partie ist zu Hause, aber sie müssen diese Partie jetzt gewinnen, ansonsten ist Ende. Und das, also da muss jetzt ordentlich viel Training hin, viel, viel mehr Konzentration, weil ansonsten sehe ich da auch wirklich kein gutes Signal dahinter. Hast du ansonsten noch was zu dieser Partie?
In der vergangenen Saison hattest du ja damals Atlanta gegen Inter Miami und du hattest einen herausragenden Torhüter. Und das eine herausragende Torhüterleistung von einem sehr guten MLS-Torwart. Und das hast du jetzt halt nicht in dem Spiel. Und das wird halt ausschlaggebend sein, dass du irgendwie auch mal die Dinge rauskratzt, die eigentlich ein sicheres Tor sind, weil nur so gewinnst du gegen Inter Miami. Also du kannst defensiv besser stehen, du kannst offensiv deine Dinger machen oder deine Chancen kreieren und machen. Aber es steht und fällt mit einer gesunden Torhüterleistung. Und ob das Nashville am Wochenende hat, weiß ich nicht.
Wobei man aber auch sagen muss, also ich würde Willis nicht mehr die Schuld geben. Der hat da nochmal einiges auch gehalten.
Der hat.
Was aber besonders aufgefallen ist, es gibt 2 Situationen und aus einer der Situationen, ich glaube das 3. Tor war es gewesen, resultiert dann auch ein Tor, wo in beiden Fällen die Verteidigung, also sein eigener Mann, in ihn reinspringt und dafür sorgt, dass er gar nicht mehr groß verteidigen kann, beziehungsweise halten kann. In der ersten Situation, in der das passiert ist, da konnte er sich wenigstens nochmal, konnte er nochmal leicht aufspringen, konnte den Nachschuss verhindern. Danach ging es dann aber erstmal kurzzeitig nicht weiter. Da resultierte zum Glück auch kein Tor raus. Bei dem 3:1, 3:0 zu dem Zeitpunkt war es ja dann. Allerdings ist es Walker Zimmerman, der ihm da direkt in den Weg läuft, ihn dann da umhaut und Messi war es in dem Fall gewesen, war es dann ganz einfach gewesen. Der hatte ja quasi keinen Gegenspieler mehr, keinen Torhüter mehr, weil die lagen ja beide am Boden und dann konnte er ins leere Tor schießen. Also ja, ihm würde ich da ehrlich gesagt jetzt nicht so groß die Chance geben, die Schuld geben, sondern die Verteidigung war einfach komplett daneben. Wir können aber mal in die Partie zwischen Philly und Chicago gehen. Was war dein Eindruck von dieser Partie?
Mehr Glück als Verstand.
Für wen?
Beide. Wirklich. Nein, also sagen wir es mal so, Chicago hat im Spiel festgestellt, gut, wir können Philly schlagen. Und hätte es natürlich auch fast geschafft. Und ich sag mal so, mit der gleichen Leistung werden die zu Hause auch ihr Spiel gewinnen. Das glaube ich. Und dann kommt das Entscheidungsspiel. Kommt es halt drauf an. Jetzt 7 Elfmeterschießen zu verlieren, ist immer ärgerlich. Weil es eigentlich mit ein bisschen mehr Glück oder Können hättest du den wichtigen Sieg holen können. Haben sie nicht gemacht, so hat Chicago gewonnen. Aber das Wie ist halt die Frage. Philly muss das viel besser spielen und Chicago kam halt in der Nachspielzeit mit einem Treffer zurück.
Was mir in dieser Partie aufgefallen ist, also erstmal, Philly führt zu Hause 2:0 und klar, Philly war bis zu dem Zeitpunkt da auch das durchaus bessere Team. Chicago hatte auch seine Chancen, so ist es ja nicht. Und das war durchaus auch eine spannende Partie. Und Mir hat an sich Chicago auch ganz gut gefallen, aber Philly hatten eine Handvoll Chancen. Zwei davon haben sie wirklich sehr gut genutzt, die sind in einem Tor geendet und führen also zu Hause mit 2:0 in der 75. Minute. Und dann gibt man wirklich in der Nachspielzeit, oder nee, nicht in der Nachspielzeit, aber kurz vor Abpfiff, 84. Minute so rum, gibt man ihnen überhaupt die Möglichkeit, dann nochmal mit einem Anschlusstreffer zu kommen. Und dann kommt auch noch der Ausgleich. Also wie man das da an der Stelle noch aus der Hand geben kann, ist eigentlich ein bisschen merkwürdig. Allerdings hatte ich den Eindruck, Philly wurde da auch ein bisschen arrogant. Und es gibt so eine Situation mit Kai Wagner, die mir nicht so richtig positiv aufgefallen ist. Also ich fand das Verhalten von Philly in dieser Partie oder ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie nicht mehr so sympathisch, rein subjektiv. Aber Wagner war da so ein Fall als solches gewesen, gab ein kleines Foul, war jetzt nichts wahnsinnig Gravierendes. Er geht dann sofort mit auf den Angreifer da zu. Am Ende bekommt der Angreifer tatsächlich auch die rote Karte, die ich ehrlich gesagt jetzt nicht so gesehen hätte. Beiden gelb eventuell hätte vielleicht nur noch gereicht. Und dann auch so das Verhalten von Philly, wie sie sich dann so über diese irgendwie merkwürdige rote Karte freuen. Und auch so die ganze Zeit, wie sie sich danach verhalten, fand ich, war nicht besonders fair oder sportlich. Und auch das Verhalten beim Elfmeterschießen dann wirkte teilweise schon so ein bisschen arrogant und wirklich unnötig. Das haben sie überhaupt nicht nötig. Und sowas kann ihnen dann auch mal schnell auf die Füße fallen. So, sie hatten dann jetzt am Ende Glück beim Elfmeterschießen, aber Chicago, finde ich, muss sich da nicht für die Leistung schämen, die sie in dieser Partie abgeliefert haben.
Eben, definitiv. Das habe ich auch nie gesagt. Tatsächlich.
Nö. Ja, dementsprechend.
Aber
die nächste
nochmal auf Kai Wagner sprechen zu kommen. Du hast es erwähnt. Ich finde, es gehört nicht auf den Fußballplatz. Ich meine, das war ein normales Foul, ja. Dann ist es halt so. Ich meine, er macht es aus sportlicher Sicht sinnvoll, dass er eine rote Karte provoziert von einem Spieler. Der wird nächste Woche fehlen, auch im Folgespiel. Heißt, die werden sich diese Saison nicht mehr wieder gegenüberstehen. Aber es gehört sich nicht. Es ist keine rote Karte und er macht halt mehr draus, als es ist, zumal er angefangen hat.
Ja. Wie gesagt, gelb wäre völlig fein gewesen, aber im Idealfall für beide. Da rot, also fand ich, war
ja,
wirklich irgendwie
unnötig. Ja, muss nicht sein.
Wie er denn da am Boden liegt und einfach unnötig, wirklich unnötig. Mal sehen, wie die Antwort dann in Chicago aussehen wird, im Solas Field. Wie viele Fans Chicago akquirieren kann für diese Partie, um es hoffentlich schön laut zu machen, damit es da nochmal richtig schön spannend wird. Weil das Philly, der jetzt in dem Fall zu Hause ins Elfmeterschießen gehen musste, sagt ja auch, Chicago hat Chancen. Sie dürfen sich das jetzt nur nicht aus der Hand geben lassen. Dann gehen wir mal in die Partie, die am eindeutigsten war von allen, nämlich Vancouver gegen Dallas. Wie fandest du sie?
Ja, du hast es in einem Wort, also du kannst die ganzen Spiele eigentlich nicht in einem Wort beschreiben, weil zu viel passiert ist, weil das viele Elfmeterschießen. Jetzt zum Beispiel bei Philly gegen Chicago brauchst du schon mehrere Sätze, um es zu beschreiben, aber hier reicht ein Wort und es ist eindeutig. Also Vancouver wird auch definitiv in Dallas gewinnen. Auch wenn es ein weiter Weg ist, weite Reise. Aber ich sehe kein Szenario oder mir ist zumindest noch keines bekannt, wo Dallas irgendwie einen Stich macht. Da ist Vancouver einfach zu gut dafür.
Es gibt einen einzigen Spieler von Dallas, der mich überzeugt hat in dieser Partie und der nichts dafür kann, dass Dallas verloren hat. Sie haben 3-0 verloren. Und das ist Michael Collodi, der Torhüter von Dallas, der wahnsinnig viel nochmal gehalten hat und da auch wirklich sehr, sehr gute Chancen für Vancouver gehalten hat und dem Dallas überhaupt erst verdanken kann, dass es nur am Ende 3-0 war. Eins davon war ein Elfmeter, den hat Müller versenkt. Aber ansonsten hat er, finde ich, eine sehr, sehr gute Partie gemacht. Der Rest von Dallas existierte irgendwie gar nicht. Also ich hatte den Eindruck, es gibt nur Collodi als Torhüter. Viel mehr von Dallas war irgendwie nicht anwesend. Hatten die überhaupt eine Torchance? Ich weiß es gar nicht.
Nein.
Ist mir nicht aufgefallen.
Eben. Also deswegen sage ich ja, das ist so eindeutig, die kamen nicht mal in Richtung des Tores. Ich schaue mal kurz nach, ob ich irgendwie rausfinde, ob der Keeper oder wie viel Ballkontakte der Keeper hatte von Vancouver.
Der dürfte reichlich gehabt haben.
Schauen wir mal.
57, so.
Hatte der Torhüter von Vancouver?
Ach so, von Vancouver, nee, von Dallas. Von Vancouver hatte, das ist eine gute Frage, 36 immerhin. Ja, der ist wahrscheinlich viel, dem haben sie wahrscheinlich nur wieder mal den Ball zugeschoben, damit er Seitenwechsel machen kann oder so. Vielleicht haben sie aber auch die Ballkontakte vom Aufwärmen mit dazugenommen. Ja, auf jeden Fall. Vancouver hat das sehr, sehr stark gemacht. Gut, ist auch ein Heimspiel. Aber trotzdem, die hatten durchaus einige Chancen, waren vielleicht sogar ein bisschen fahrlässig mit den Chancen. Allerdings, wie gesagt, sehr, sehr starker Torhüter drin. Und sind mit 3-0 am Ende da vom Platz gegangen. Das war komplett ungefährdet. Die deutlichste Partie, die wir, finde ich, hatten an diesem Playoff-Spieltag. Hast du noch was zu Vancouver?
Ich habe es gerade schon erwähnt, die werden noch in Dallas gewinnen.
Ja, davon gehe ich ehrlich gesagt
aus. Ich glaube, es ist sogar eindeutiger, weil, also was heißt eindeutiger? Die werden wahrscheinlich irgendwann auf Schulgang gehen, sobald es eindeutig ist und somit dann für Dallas die Saison frühzeitig beenden.
Ja, ich kann nicht mehr widersprechen, sehe ich genauso. Dann die Partie zwischen dem Spitzenreiter der Western Conference, San Diego gegen die Portland Timbers, endete 2-1 und auch in dem Fall, also nee, ich würde nicht sagen, es war eine klare Angelegenheit, weil die Timbers hatten durchaus Chancen und ich fand, das war so eine der Partien, wo beide Teams wirklich gute Chancen haben und mit ein bisschen mehr Glück wäre das vielleicht auch anders ausgegangen. Am Ende lag es eventuell an einer einzigen Person, die da ganz vieles mit entschieden hat. San Diego ist in der 23. und in der 30. Minute in, haben sie getroffen. Das 2-0 durch 3 war an sich bis dato, also bis dato waren sie die stärkere Mannschaft. Allerdings, die Timbers haben dann irgendwann nochmal aufgerichtet. Die hatten davor auch so vereinzelte Chancen. Nach dem 2-0 ist es aber besser geworden. Und in der 36. Minute kam dann der Anschlusstreffer. Auch in der zweiten Halbzeit, fand ich, waren die Timbers wirklich gut aufgelegt. Da war noch einiges drin. Allerdings nur bis zur 65. Minute. Und da gibt es dann eine Situation, die ist einfach echt ziemlich dämlich. Wir haben Frary, der für die Timbers spielt, logischerweise. Und in der 65. Minute eine gelbe Karte bekommt wegen, ich glaube, es war Festhalten oder also ein bisschen.
Die hatten sich zu sehr lieb, bevor der Ball im Spiel war bei einem Freistoß. Genau,
also ein bisschen zu sehr rumgetüttelter, war sogar in seinem eigenen Strafraum. Dafür gab es Gelb, vollkommen in Ordnung, geht klar. Nur eine Minute später grätscht er dem, oder kommt er einfach zu spät in die Situation, trifft den Gegner nur noch auf dem Fuß. Das ist eine gelbe Karte. Das Problem ist aber, wenn du eine Minute zuvor schon mal die gelbe Karte gesehen hast und dann zu spät in die Aktion gehst, dann gibt es die zweite gelbe Karte und schon fliegst du vom Platz. Das ist in der 66. Minute, wenn du eigentlich, wenn dein Team eigentlich davor gerade wirklich viel Aufwind hatte, Druck gemacht hat, da eine gewisse Dynamik drin hatte und irgendwie schon auch auf den Ausgleich gedrängt hatte, ist es die beschissenste Situation, die du erreichen kannst, weil danach hast du gemerkt, klar, die Timbers hatten noch so vereinzelte Chancen, aber nicht mehr so wie bis dato. Und ich finde, an der Stelle ist dann die Partie quasi fast entschieden gewesen. Hast du ansonsten noch was zu dieser Partie?
Nee, also Rückspiel in Portland dann. Natürlich bin ich ganz klar für San Diego, keine Frage.
Das überrascht mich jetzt aber. Dann gehen wir zu einer wahnsinnig spannenden Partie. Die hat mir schlaflose Nächte bereitet.
Ist nicht eher das Gegenteil eingetreten?
Ja, natürlich. Also, als wäre ich vor Ort Zuschauer gewesen, ich hätte wahrscheinlich mein Geld zurückgewollt, weil ich wirklich so langweilig war. Cincinnati gegen Columbus Crew. Beide wollen irgendwie nicht, hatte man so ein bisschen den Eindruck. Es gab Torchancen, ja. Da waren auch durchaus mal interessante Torchancen dabei. Also der Ball ging dann knapp am Tor vorbei. Beide Torhüter, wirklich sehr gute Leistung. An denen lag es dann am Ende nicht. Die haben viel, viel rausgeholt. Beispielsweise Schulte hatte einige wirklich sehr, sehr gute Aktionen. Aber es ist einfach nur ein 1-0 gewesen. Auch erst sehr spät, irgendwann in der 80. oder sowas. Ich gucke gerade nochmal, in der 78. Minute. Da ist noch alles drin für die Crew, die spielen ja jetzt zu Hause. Das ist so eine Partie, wo ich fast sagen würde, vielleicht sehen wir da ein drittes Spiel, oder?
Gott bewahre uns.
Stimmt, wenn das wieder so ein Spiel wird, dann auch bloß nicht. Ja, es ist halt irgendwie, es war sehr träge. Da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viele, viele Momente, die man in Erinnerung behält. Wir machen mal schnell weiter mit der anderen Partie, die ebenfalls nicht so wahnsinnig viele beeindruckende Momente hatte, nämlich Charlotte gegen den New York City FC. Und wir hatten in der letzten Folge ja noch darüber gesprochen, dass Charlotte zu Hause extrem heimstark ist. Und der New York City FC zuletzt auch so ein paar Probleme hatte und das für Charlotte einfach eigentlich durchaus machbar ist. Die Partie ging mit 0-1 aus. Hinten die Verteidigung bei Charlotte, da stimmte einiges immer wieder mal nicht. Also die haben dem New York City FC ziemlich gute Chancen ermöglicht. Und nach vorne hin ging gefühlt bei Charlotte auch nicht so viel. Die hatten 3-4 Chancen, aber nicht wahnsinnig lukrative Chancen. Der New York City FC hatte da schon die eine oder andere Chance mehr. Eine Chance haben sie genutzt. 0-1 gewonnen, also auch noch auswärts gewonnen. die nächste Begegnung wird dann im Baseballstadion stattfinden. Wie fandst du die Partie?
Ich war ja eh verschadet. Aber es bringt dann alles nichts, wenn du komplett dumm bist und ein Gegentor bekommst. Anders kann man das nicht beschreiben.
So ist es, genau. Wir haben noch zwei Partien. Machen aber vorher noch mal eine kurze Werbung, weil die beiden Partien sind dann schon wieder deutlich interessanter. Da sind ein paar mehr Tore gefallen. Dementsprechend hören wir uns gleich wieder beim MLS-Podcast.
Erst ein Box-Champion, dann ein Mörder. Zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast. Und jetzt springen wir in die Partie, von der wir eh schon erwartet haben, dass es eine Partie auf Augenhöhe werden wird und die wahrscheinlich mit die spannendste Partie in diesen Playoffs ist, wenn man da nicht voraussagen kann, wer sich am Ende durchsetzen wird, nämlich Minnesota gegen die Seattle Sounders. Und die Partie wurde so spannend, wie wir es tatsächlich erwartet haben, weil es musste bis ins Elfmeterschießen gehen. Was sagst du? Wie fandst du die Partie?
Spannend. Nur, ich muss da ganz klar sagen, so dieses Playoffs, so Spiele, wo es jederzeit vorbei sein kann, da habe ich ein Trauma von in dieser Woche jetzt. Also, meine Schalker haben in Darmstadt verloren, da war ich live im Stadion. Und für die Sounders sah es auch nicht so gut aus. Man hat zwar auch die Chance, weiterhin weiterzukommen, aber man ist jetzt ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Und spielerisch war es eigentlich in Ordnung. Also in Minnesota war man besser, beziehungsweise hat sich mehr Chancen rausgespielt, beziehungsweise kreiert, so muss man das sagen. Am Ende haben aber beide Teams trotz zahlreicher Chancen, also Minnesota hätte auch 1-0 in Führung gehen können zur Halbzeit, muss man ganz klar sagen. Aber die Sounders waren halt am zweiten Durchgang definitiv das aktivere Team. Aber belohnt hat sich niemand. Höchstens im Elfmeterschießen. Und da kann halt nur ein Team gewinnen. Und ich weiß nicht, ob die Spieler von Seattle irgendwelche Vorfahren aus England haben. Aber die konnten an dem Tag keinen Elfmeterschießen. Und das ist eine Grundvoraussetzung für Elfmeterschießen, wenn du gewinnen willst. Ergo, wir haben verloren.
Das stimmt. Der beste Mann auf dem Platz war der Pfosten. Zumindest könnte man davon ausgehen.
Können wir bitte nicht darüber reden. Ich kriege immer noch ein Traumata von diesem Geräusch, wenn irgendwas gegen Pfosten fliegt.
Großartige Szene war übrigens, nachdem, ich glaube, nee, Roldan war es nicht, der war gehalten, aber irgendwer hat dann gegen den Pfosten getroffen von den Sounders. Und St. Clair, Torhüter von Minnesota, geht zu diesem Pfosten und küsst ihn erstmal. Und da gab es noch einen zweiten Pfostentreffer. Und auf der anderen Seite, und wieder geht St. Clair rüber und küsst diesen Pfosten. Großartiges Bild, sehr, sehr witzig gemacht.
Aber weißt du, wer verschossen hat bei Minnesota? Hat einen Spieler verschossen.
Ja, der Spieler, der auch plötzlich in dieser Partie erblondet ist, beziehungsweise vorher, Julian Gressel. Auch da war es der Pfosten gewesen, meine ich. Oder?
Das weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr.
Aber tatsächlich, er hätte den Sack schon zumachen können. Der Ball war aber nicht drin. Die Minnesota-Spieler hatten schon gefeiert, weil das so knapp war. Ja, aber dann...
Er wurde ja, glaube ich, sogar eingewechselt zum Elfmeterschießen. Also kam in den 90. rein, weil du wahrscheinlich dachtest, wir gehen jetzt ins Elfmeterschießen. Und dann verschießen ist ein bisschen ärgerlich.
Ja, aber ist ja immer so, oder? Die Spieler, die erst eingewechselt werden,
das ja, aber das
die,
ist ja genauso wie bei uns. Wir haben Danny Laver eingewechselt in den 90. Und dafür Vargas ausgewechselt. Laver hat auch verschossen. Also, ja, wir müssen jetzt halt das zweite Spiel und das dritte Spiel gewinnen. Definitiv. Ich finde es nur schade, beziehungsweise bin ein bisschen angefressen, dass es ins dritte Spiel geht. Ich meine, klar, wenn jetzt Minnesota das zweite Spiel gewinnt und wir raus sind, dann ist mir das scheißegal, weil die Saison ist vorbei. Aber die wird ja nicht vorbei sein für uns am Wochenende. Die geht ja noch bis in Dezember rein. Die endet einfach nie, Anne.
Was ich aber sagen muss, sowohl Minnesota wie auch die Sounders, beide haben sich da eine gute Partie geliefert. Sie haben unsere Erwartungen, finde ich, komplett erfüllt. Dass das eine Partie wird, wo man den Ausgang nicht hervorsehen kann. Das gilt auch für das kommende Wochenende. Dementsprechend, wer eine spannende Partie sehen will, der muss dort auf jeden Fall einschalten. Weil das lohnt sich dann mit Sicherheit. Ja, und dann gab es noch eine Partie in Kalifornien. LA Galaxy kann es nicht sein. Der aktuelle Meister ist ja gar nicht erst in den Playoffs, sondern es ist der LAFC. Und die hatten Austin zu Gast. Wie fandst du die Partie?
Ich fand die ersten 3 Sekunden irgendwie witzig. In den Highlights, also schau dich das mal an. Son rennt direkt irgendwie gegen ich weiß nicht, wen zwar von Austin und prallt halt komplett ab. Also ist es quasi wie wenn jetzt ein 1,60 Mann oder ein kleines Kind gegen die Wand läuft. Fällt einfach um. Nein, ansonsten, Spiel war in Ordnung. Also, es ist halt immer schwierig, als Auswärtsteam zum Team hinzureißen, gerade am Ende der Saison, wo du eh schon ausgelockt bist, als Underdog oder als vermeintlich schwächeres Team. Und dann hast du halt verloren. Also, wir haben ja gesehen, dass lediglich ein Team auswärts gewonnen hat. Also, ein in Anführungszeichen Underdog, das erste Spiel gewonnen hat. Von daher zeigt es halt immer wieder die Heimstärke in der MLS und der LAFC ist halt offensiv zu stark, als dass so irgendwas passiert. Und du hast ja gesehen, 2-1 gewonnen. Und ich fand den Sieg eigentlich nie gefährdet.
Ich auch nicht. Ich fand, von Austin kam gerade nach vorne hin nicht so wahnsinnig viel. Das Ergebnis ist vollkommen in Ordnung, also ist vollkommen berechtigt. Austin muss da gerade, was die Offensive angeht, definitiv nochmal nacharbeiten, weil ansonsten sehe ich da auch bei ihnen zu Hause nicht so wahnsinnig viele Erfolgschancen gegen den LAFC.
Ja, aber schauen wir mal.
Das waren die Playoff-Begegnungen. Wer reinschauen will, am kommenden Samstag, am 1. November um 20.30 Uhr spielt der New York City FC zu Hause gegen Charlotte und Chicago gegen Philly ist dann um 22.30 Uhr. Also sind gute Zeiten, um da einzuschalten.
Schauen wir es an.
Wie bitte?
Schauen wir rein?
Ich würde mal sagen, ja. Sind doch sind interessante Matches.
Wunderbar.
Ansonsten gab es ein paar News, über die man berichten könnte. Ich fange mal an mit dem New York City FC und Charlotte. Die beiden stehen sich nämlich nicht nur in den Playoffs gerade gegenüber, sondern beide haben auf einen Mittelfeldspieler von Real Madrid gerade geboten. Sie haben sogar auch den gleichen Preis geboten, 1,7 Millionen. Wer könnte es sein?
1,7 Millionen für einen Spieler von Real Madrid.
Ist nur das Gebot, was sie da jetzt irgendwie abgegeben haben.
Ja,
das Gehalt wird natürlich was anderes sein.
Ich muss mir überlegen, aber der spielt ja nicht mehr da. Der spielt nicht mehr da. Der ist nicht mehr da. Wie alt ist der Spieler?
Oh shit, jetzt erwischst du mich.
Ja, über 30, unter 30.
Ich weiß es nicht. Ich gucke nebenbei mal nach. Ich vermute fast über 30, aber... Ja, über 30.
Ich will mich jetzt nicht blamieren, aber ich habe halt echt kein oder wenig Ball-Knowledge bei den Königlichen. Welche Position? Ah, du zögerst.
Meistens Abwehrspieler.
Ist ein Abwehrspieler. Welche Vereine haben geboten für ihn?
Charlotte und New York City FC. Was natürlich nicht heißt, dass überhaupt der MLS wechseln muss.
Klar. Sich überlegen. Verteidiger. Kennt Alaba noch bei Real?
Es ist Alaba. Tatsache ja.
Ist er schon so alt, dass er in die MLS gehen könnte?
Naja, 33 halt. Wenn er dann dorthin wechselt, ist es ihm nur, beide haben auf ihn geboten. Mal sehen, wer sich dann, wenn überhaupt, durchsetzen wird. Fand ich aber ganz interessant. Ansonsten gab es zwei Entlassungen. Beide haben übrigens schon mal waren schon mal Trainer im gleichen Club. Der erste, den ich meine, ist Chris Amers. Der wurde bei den Rapids entlassen. Letzte Saison und auch zum Anfang der Saison lief es ja ziemlich gut. Jetzt lief es nicht mehr so gut. Deswegen hat man jetzt die Bremse gezogen. Und der andere ist jemand, was ich schon quasi vorausgesagt hatte, was ich gefordert hatte. Sandro Schwarz ist bei den Red Bulls entlassen worden. Der wird in der nächsten Saison nicht mehr Head Coach bei den New York Red Bulls sein. Ansonsten auch da wird jetzt gerade auf Führungsebene nochmal einiges umgestellt. Es wird jetzt interessant werden, wer dort Trainer wird. Unter anderem im Gespräch ist Michael Bradley, der da durchaus interessant sein könnte. Aber auch Curtin könnte interessant sein, der sehr lange bei Philly trainiert hatte. Und ein dritter Name war jetzt zuletzt auch im Gespräch, fällt mir jetzt nicht mehr ein. Aber auch da ist man auf Trainersuche. Und ich überlege gerade, hat Sporting schon, haben die ihren Trainer schon entlassen?
Nee. Ich meine nicht. Warum denn auch? Die haben keinen Grund, ihn eigentlich zu entlassen. Ich meine, das ist ja. Ich meine, als Anfang der Saison ihren Trainer ja schon mal geswitcht haben, war ja jedem klar, dass Sporting am Ende der Saison unten stehen wird. Ich meine, das ist doch ein Einstellungskriterium für einen Trainer, oder nicht?
Ja, genau. Das muss ja sein. Nee, weil die Oakland Roots aus der USA Championship haben ja Benny Feilhaber entlassen als Trainer. Der war ja auch erst seit Sommer. Keine Ahnung, warum man ihn nur so kurze Zeit dort lässt. Aber da wäre ein potenzieller Trainer für Sporting.
Nein, also Vincent, wenn du das hörst, es tut mir natürlich leid, ich trash-talk gerne über dein Team. Er ist ja meines Erachtens nie so wirklich zum Head Coach ernannt worden, sondern hat das Ganze halt interimsweise gemacht, weil man eben wusste, gut, das wird eine Übergangssaison, wir holen jetzt keinen Trainer, der den Haufen trainieren muss, nur am Ende der Saison unten zu stehen und einen schlechten Start zu haben oder in die Kritik zu stehen, sage ich mal. Deswegen einfach in der neuen Saison einen neuen Trainer oder jetzt halt einen neuen Trainer holen. Und das haben sie meines Erachtens zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht.
Ja. Also es wird definitiv in der Offseason wird so einige Trainerwechsel geben und ehrlich gesagt, bei Sporting muss da auch was passieren. Bei Atlanta gibt es gerade schon erste Gerüchte, wer es sein könnte. Spoiler, ein alter Bekannter eventuell. Aber ja, ich glaube, es wird spannend werden und ich bin sehr gespannt, wen die Red Bulls sich da holen, weil, wie gesagt, es gibt gerade sehr gute Namen auf dem Markt. Michael Bradley macht mit den Red Bulls 2, wo er Trainer ist, gerade in der MLS Next Pro, ziemlich gute Arbeit. Die stehen nämlich im Conference Final gegen Philadelphia Union 2. Vielleicht dementsprechend da ein guter Kandidat, aber auch Curtin fände ich auch sehr interessant. Deswegen mal abwarten, wie sich das entwickelt und wenn wir dann da am Ende bekommen. Ansonsten überlege ich gerade, es gibt, was man eventuell auch berichten könnte, es gibt eine weitere Verkaufsphase für WM-Tickets, die exakt so läuft wie die erste Verkaufsphase. Das heißt, für Leute mit einer Visa-Kreditkarte, die können dort sich wieder bewerben bis zum 31.10., also potenziell kommt der Podcast erst raus, wenn die Frist schon wieder vorbei ist. Und wer sich beworben hat, beziehungsweise gezogen wurde in dieser Lotterie, bekommt dann wieder so einen Kaufslot wo man dann Karten kaufen kann. Wir wissen natürlich mal wieder nicht, was für Preise denn dort aufgerufen werden. Ich werde berichten. Hast du ansonsten noch etwas?
Ich würde mal sagen, reden wir doch mal über den zweiten Spieltag, über die Rückrunde. Ganz kurz im Schnelldurchlauf, wer es macht, wer es nicht macht. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Wir können es im Schnelldurchlauf machen. Und dann sagt Jela, ja, es gibt ein drittes Spiel oder nein, es gibt kein drittes Spiel. Oder
wie siehst du das?
Dann lass mal mit den Timbers anfangen. Die Timbers gegen San Diego, was sagst du?
Nein, es gibt kein drittes Spiel. San Diego macht's.
Denke ich auch. Minnesota gegen die Sounders.
Ich muss ja sagen, also würde ich, das ist ja wie wenn du irgendwie, wenn ich dich fragen würde, da ist der Verstand, schlägt die, das Herz schlägt den Verstand.
Ja gut, zumal
wobei
man
auch der
noch sagen
ja
muss,
sagt.
Das ist ja auch nicht so, dass sie jetzt irgendwie schlecht gespielt hätten.
Eben, ich mache mir da keine Sorgen, also es ist wieder das spannendste Spiel. Es ist auch
auf jeden Fall
so ein 50-50, muss ich ganz klar sagen, aus dieser neutralen Sicht, die ich phaseweise noch habe, sage ich jetzt einfach mal. Und da muss ich ganz klar sagen, ja, also Sounders, die schaffen das, aber es kann auch wirklich das sein, dass Minnesota gewinnt. Sieht man an.
Wird definitiv die spannendste Partie werden, da sind wir uns einig. Dann der Austin gegen den LAFC.
Ich glaube, ja.
Ich glaube,
Austin erkämpft sich irgendwie das dritte Spiel. Und was dann passiert, wissen nur die zwei Teams.
Ich sag, der LAFC macht es in dem Fall. Austin wirkte für mich zu schwach. Also da müsste nochmal eine gewaltige Kurve kommen. Und mit Song zum Beispiel haben sie einfach einen sehr, sehr guten Spielmacher dabei. Deswegen sage ich, der LAFC macht's. Vancouver Dallas ist, glaube ich, ganz klar.
Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass Vancouver jetzt ganz klar machen wird.
Dann Philly gegen Chicago. Wird auch spannend, denke ich.
Nein. Ist ja ganz klar, es wird kein drittes Spiel geben. Chicago macht wieder Chicago-Sachen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Das ist sonst nicht mehr mein Chicago. Also war es noch nie, aber Chicago wird wieder ein alter Muster verfallen und Philly wird deutlich gewinnen.
Oh, spannend. Ich sag, wird eine spannende Partie. Chicago setzt sich durch und entweder wird es so ein 1-0 oder es wird ein 4-3. Nur eins von den beiden Varianten wird's. So, dann Charlotte gegen den New York City FC.
Ich glaube, in diesem Baseballstadion ist es eklig zu spielen. Vor allem, wenn du unter Druck bist und unter Zugzwang. Deswegen wird's Charlotte verdammt schwer haben. Und die haben sich natürlich keinen Gefallen getan, gegen New York City FC mit 1-0 zu verlieren, zu Hause. Deswegen wird auch der New York City FC alles daran setzen, dass Charlotte kein Tor macht. Ich meine, der New York City FC muss das Spiel gewinnen, weil in Charlotte nochmal gewinnen werden sie nicht. Deswegen glaube ich aber auch, dass sie es machen werden. Es reicht ein frühes Tor und Charlotte muss 2 schießen und das wird nicht passieren.
Na gut, oder den Ausgleich machen und dann ins Elfmeterschießen. Was auffällt, das letzte Mal auswärts gegen den New York City FC gewonnen, hat Charlotte im August 2022. Seitdem gab es maximal Unentschieden oder gar Niederlagen auswärts. Das heißt, sie haben sich wirklich absolut keinen Gefallen damit getan, diese Partie zu verlieren. Allerdings, wenn sie es schaffen, ein bisschen mehr Druck nach vorne zu bringen, und hinten wieder etwas sicherer zu stehen, was sie sonst eigentlich immer ganz gut gemacht haben, dann wird das eine spannende Partie, aber ehrlich gesagt gehe ich auch davon aus, dass der New York City FC sich da durchsetzen wird und dann, ja, ihr Baseballfeld bleiben wird und sie die Punkte bzw. den Sieg mitnehmen. Die Spannung schlechthin. Cincy gegen Columbus Crew. Beziehungsweise die Crew spielt zu Hause.
Ich glaube irgendwie, dass Cincinnati auch das macht.
Das ist so ein Spiel, da könnte ich mir vorstellen, dass die Crew da zu Hause nochmal ordentlich auftritt. Es war ja in dem Fall jetzt auch recht knapp gewesen. Ich sage, es geht ins dritte Spiel. Und Miami gegen Nashville. Wir spielen jetzt in Nashville dann. Wie sieht's aus?
Die haben erst kürzlich in Nashville gespielt und damals hat Miami auch aus dem Stadion gefegt. Also ich glaube, das ist mit das Eindeutigste, jetzt nach dem Hinspiel auch, was man haben kann. Also die Fans von Miami, die können auch weiterhin Messi sehen, der ja übrigens seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat. Falls ihr das da draußen noch nicht wusstet. Also haben wir ja auch eine perfekte Überleitung. Nein, also ja.
Ja.
Der Traum vom Titel lebt weiter.
Muss ich dir leider zustimmen. So ist es ja. Gut, dann schauen wir mal, wie unsere Prognosen so aussehen. Ich hoffe, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle irren. Würde ich mich ein bisschen freuen. Hast du ansonsten noch was?
Nee.
Dann soll es das für heute gewesen sein. Gebt uns wie immer gerne Feedback oder eure Prognosen ab. Das könnt ihr machen unter Facebook oder bei Facebook unter US Soccer News, auf Twitter unter Box2Box oder MLS Supporters Germany oder auf Instagram unter MLS Supporters Germany. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und dann schauen wir mal, wie viele Spiele oder wie viele dritte Spiele wir erleben dürfen und ob es tatsächlich so spannend wurde, wie wir es erwartet haben. Bis dahin, ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Reinhören und auf Wiederhören.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.